Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ehrlich ist er auf jeden Fall schon mal Tobias Jund, Kopf hinter der Band Bonaparte.
Ich war immer ein reaktionärer Songwriter.
Reaktionärer Musiker. Hab mich gefragt, was ist das? Habe ich ihn auch gefragt. Antwort könnt ihr hören im Interview mit Tobias Jund hier im Ab 21 Podcast. Und da sprechen wir natürlich auch über das neue Album von Bonaparte, das zum Teil in Berlin und zum Teil in Abidjan, Elfenbeinküste, entstanden ist. Eine Stadt, die Tobias sehr, sehr glücklich gemacht hat. Apropos Glück, die selbsternannte deutsche Glücksministerin ist auch dabei beim Podcast. Gina Schüler. Sie wird uns sagen, wie man besonders glücklich wird und warum Glück vielleicht sogar ein Schulfach werden sollte. Und Ivana Frank, die weiß, Glück kommt auch, wenn man was richtig Gutes gegessen hat. Sie ist Foodbloggerin und sagt uns, was wir kurz vor dem Finale Frankreich gegen Kroatien am besten uns auf die Teller hauen, wenn wir für Kroatien sind. Keine Sorge, ist nicht nur Fleisch, aber ist auch viel dabei. Und Brot. Ich bin Dominik Schottner, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Gelbe Hose, gelbe Bomberjacke mit allerhand bunten Tieren und Formen drauf, dazu eine geile so gelbliche Cappy und ich glaube sehr ausgelatschte Sneaker. So ist Tobias Jund heute hier aufgeschlagen bei uns in der Ab21-Redaktion. Tobias Jund, falls ihr es nicht wisst, ist das Mastermind hinter Bonaparte, dieser Band.
Anti, Anti!
Anti Anti aus dem Jahr 2008 oder aus dem Jahr 2017. Fuck your accent.
I just wanna fuck your accent, I wanna fuck your accent.
In einem halben Jahr kommt das neue Album raus, zu gleichen Teilen in Berlin und in Abidjan entstanden, Hauptstadt von Elfenbeinküste. Ich habe Tobias gefragt, warum Abidjan?
Keine Ahnung, Berlin war ja auch ein Unfall damals vor 12 Jahren und dann war es natürlich spannend anfangs, so wie jetzt Abidjan für mich spannend war, kulturell. Und irgendwann wohnst du aber hier. Ne? Irgendwann gründest du eine Familie, lebst hier, ist es dein Zuhause und du gehst von hier auf Tour. Dann ist die Stadt natürlich was ganz anderes für dich, wenn du da lebst. Und dann Abidjan war wieder, ein Freund war da, hatte da für ein Label gearbeitet und dann bin ich einfach mal hingegangen und das hat sich halt ergeben. Ich war immer ein reaktionärer Songwriter.
Songwriter.
Ja, auch Berlin. Ich meine, ich hatte mit Punk nie was im Hut und mit Elektromucke auch nicht. Also bevor ich nach Berlin kam, habe ich ganz andere Musik gemacht und viel Jazz und whatever, klassische Musik komponiert. Irgendwas. Wie gesagt, reaktionär, je nachdem, da wo ich halt bin. Dann kam ich nach Berlin, dann pumm, habe ich vom einen Tag auf den anderen halt Musik gemacht, die Bar 25 widerspiegelt oder so ein Zirkus halt.
Großer Techno-Club in Berlin. Was war das Besondere dann an Abidjan?
Ich glaube, es ist eine sehr spannende Phase, gerade für, muss man immer aufpassen, wenn man sagt, afrikanische Musik, aber so diesen Gürtel da eben, ich denke, am einfachsten sagt man Subsahara-Raum, weil Südafrika meine ich eigentlich nie und Nordafrika meine ich eigentlich auch nie. Das ist wirklich die ganze Bandbreite, ob du jetzt Marokko guckst oder Nigeria natürlich oder eben die Elfenbeinküste. Und
Senegal auch?
Ja, eigentlich all die, ich finde in allen Ländern passiert gerade was total Spannendes, nämlich eine moderne afrikanische Popmusik, die am Rechner entsteht, auf dem Laptop. Also du hast ein Mikro und Rechner und vielleicht spielt noch ein Gitarrist live, aber es wird programmiert und drüber gesungen oder gerappt. Und das hat natürlich in der Art, wie sie programmieren, mit traditioneller afrikanischer Musik zu tun. Aber im Kern ist es wirklich was Neues. Das ist vielleicht eher an der Art, wie man Hip-Hop produziert, dran. Weil es halt eine Befreiung ist, der Fakt, dass es Laptops gibt und dass die Leute Mobiltelefone haben, und zwar alle. Und das ist ein Riesenmarkt, den man gar nicht sieht hier eigentlich, weil es halt über die eigentlich Internet und Mobiltelefone geht. Und da ist so eine Energie drauf. Ich stelle mir manchmal vor, dass es vielleicht in den 60s so gewesen ist hier. Das habe ich auch nicht erlebt. Ich habe ein spannendes Berlin erleben können, noch Mitte der Nullerjahre. Und da bin ich sehr dankbar für.
Aber es war nicht mehr spannend genug und deswegen bist du da runter jetzt.
Naja, das weiß nicht, ob das dann Berlin war oder ich, aber wie gesagt, du lebst in Berlin, weißt du, und du hast, keine Ahnung, ich bin dann öfter auf dem Spielplatz als in irgendeinem Club, wo es gerade eine spannende Band ist. Und das kann ich jetzt nicht sagen, ob der Club das Problem dann ist oder ich.
Weil du Kinder hast.
Ja, ich habe 3 Platten hier gemacht, eine Platte, danach schon eine Platte in New York, danach eine Platte in Wellington. Ich habe immer, Bonaparte war immer ein Reisender. Das darf man nicht vergessen. Ich mache nichts anderes jetzt, als ich es eigentlich immer schon gemacht habe. Auf der My Horse Likes You gab es einen russischen Song, es gab französische Songs, es gab einen spanischen Song. warum nicht mal eine deutsche Platte machen, wenn ich nach 12 Jahren in Deutschland lebe? Ist eigentlich naheliegend.
Kommen wir gleich noch dazu. Mich würde noch eine Sache bei Abidjan interessieren, ja, ob du irgendwas auch mitgebracht hast dorthin, was die Leute, mit denen du da gearbeitet hast, von denen du dich vielleicht inspirieren hast lassen, auch was von dir gelernt haben, in Anführungsstrichen.
Ich glaube sicher, die Art, wie wir arbeiten, ist anders. Die Art, wie wir Zeit umgehen oder im Studio, wie wir produzieren. Klar, ich habe dann immer, wenn ich ging, wieder irgendwas mitgebracht, was die brauchen können im Studio, weil es ist relativ schwierig, Equipment da aufzutreiben. Zum Beispiel Monitore war immer das Schwierigste. Mhm. Mit Glück hat man einen gehabt, dann konnte man Mono arbeiten.
So, also Monitor-Lautsprecher meinst du?
Genau, Lautsprecher, genau, dass man überhaupt abhören konnte. Und so. Equipment ist immer sehr rar, aber mehr, ich glaube, der Austausch, und das beginnt jetzt auch erst, also wenn wir die Tour jetzt machen, die erste Kleine im April und dann eigentlich das ganze Jahr durchspielen, nächstes Jahr versuche ich definitiv die Leute auch hierher zu bekommen, die auf der Platte spielen, damit die dann auch hier touren, also dass es wirklich ein Austausch wird. Ich bin jetzt runtergegangen, wieder, wir haben ein Video gemacht mit Tänzern und befreundeten Filme machen und Sachen, aber dass es einen Austausch gibt. Natürlich die Frage des Gebens und des Nehmens.
Muss ja nicht sein. Also ich meine, du kannst auch einfach hingehen und dich inspirieren lassen.
Genau. Naja, wenn man nur nimmt, das ist, würde ich schon sagen, dann wäre es ein Problem. Ich glaube, ist eine gute Frage, nur ich habe mir noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil in meinem Gefühl von mit den Menschen, die ich da kennengelernt habe und wir sind immer noch in regem Austausch, ist es immer ein Geben und Nehmen, aber das passiert mehr, man spricht, man chattet die ganze Zeit. Ist ja alles, wie gesagt, alles Mobiltelefonieren. Mhm. Also da passiert viel mehr auf WhatsApp als sonst irgendwo so. Und ich finde schon, dass es eine gegenseitige Bereicherung ist. Aber ich würde sagen, wenn sie dann da sind, musst du lieber die mal interviewen, was ihre Bereicherung genau war.
Das machen wir. Tobias Jund von Bonaparte. Für sein neues Album hat er viel Zeit in Abidjan verbracht, Elfenbeinküste, und dort Tracks produziert. Ich war vor Jahren mal auf einer Musikkonferenz, da war das Thema Bands, die Deutsch singen, und die einhellige Meinung der Mehrheit der Leute war, geht überhaupt nicht. Bereitet quasi dem Nationalsozialismus den Boden. Danach haben sie dann bei der Party munter Tokotronic aufgelegt. Es ist also, das darf man an dieser Stelle festhalten, schwierig und doch irgendwie auch okay, zugleich auf Deutsch zu singen im Pop, im Rock, im Indie-Pop, im Indie-Rock. Zumal es ist schwierig, wenn man Schweizer ist und das Deutsch, naja, sagen wir mal, so ein bisschen ein anderes ist, wie bei Tobias Jund alias Bonaparte, der auf seinem neuen Album zum ersten Mal auf Deutsch singt.
Es ist eben nicht meine Sprache. Ich muss sagen, ich haddere, wenn das ein deutsches Wort ist, viel mehr mit der deutschen Sprache als mit der afrikanischen Musik.
Es ist ein deutsches Wort übrigens, ja.
Also, sehr gut. Ich bin Schweizer. Ich rede ganz anders Hochdeutsch, wenn ich mir nicht Mühe gebe. Ich muss mich immer richtig anstrengen, dass man nicht hört.
Wie versteht's?
Dass ich aus der Schweiz komme. Meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch und ich finde es. Klar ist es sehr verwandt in Deutschland, aber ich finde es gar nicht das Gleiche, wie sich es anfühlt. Das heißt, wenn ich Deutsch spreche, ich kann nicht immer ganz fühlen, ob das, was ich sage, wirklich die Emotionen rüberbringt. Und ich habe auch immer Englisch gebraucht für meine Tagebücher und Songs schreiben. Und meine Familie spricht Englisch, mit meinen Kindern spreche ich Englisch. Das ist mir eigentlich immer viel näher gewesen. Und ich sah da keinen Sinn darin. Ich will immer Platten machen, wo ich denke, dass jetzt irgendwie einen Sinn gibt, die überhaupt zu machen. Und dann kam dieser afrikanische Einfluss. Und dann dachte ich plötzlich, naja, wenn ich das auf Englisch mache, da sind die Leute in Lagos, sind da schon so weit, weil es eine englische Kolonie war, Niger-Sachen auf Englisch, Major Lazer, die Leute haben viele Afro-Sachen genommen, dann in Amerika irgendwie. Dann dachte ich, naja, aber auf Deutsch mit der modernen afrikanischen Popmusik hat das eigentlich noch keiner gemacht. Und dann habe ich drüber nachgedacht, warum ist das? Und das ist jetzt eine vage, mutige Behauptung, aber wahrscheinlich ist das, weil es keine deutschen Kolonien mehr gab nach dem Weltkrieg. Und die Popmusik kam ja eigentlich erst danach. Wahrscheinlich würde es sonst nämlich diese Vermischung von deutscher Sprache und der afrikanischen Popmusik bereits viel krasser geben.
Was meinst du, wie deine Fans darauf reagieren werden, die ja durchaus auch nicht nur in deutschsprachigen Ländern sind, sondern auch außerhalb?
Ja, das finde ich ein Problem. Das nehme ich auch persönlich das Problem, weil das ist natürlich für alle, die außerhalb Deutschlands, schwierig.
Wir hatten gestern Eloise Letizier von Christine and the Queens hier im Interview, die ja ihre Platten sowohl auf Englisch als auch auf Französisch produziert und dann je nachdem, in welchem Markt sie damit will, sie da einfach so reinwirft.
Perfekt. Ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich ein paar Songs auf Englisch mache, aber ich glaube, ich mache dann lieber einfach vielleicht nochmal eine Platte mit einer anderen afrikanischen Stadt auf Englisch oder so. Ich wollte es jetzt einfach mal durchziehen, das auf Deutsch zu machen, weil, wie gesagt, ich lebe hier und wenn man was macht, finde ich, soll man es nicht halb machen, weißt du, so ein paar Songs auf Deutsch, das. Ja, ich finde es immer gut, versuchen, die Langstrecke zu laufen, weil da entstehen einfach spannende Dinge. Und das Schöne an einem Album machen ist ja immer, dass du nicht nur auf Singles schießt, sondern auch mal was Kleineres, mal was Längeres, mal was ein bisschen Sperrigeres machst und vielleicht entsteht da plötzlich Magic. Und es ist halt was anderes, jetzt 16 deutsche Songs zu machen, als nur 4. So.
Du, ihr seid ja relativ bekannt für eure fetten Visuals, für eure Bühnenshow. Der Musikredakteur von Deutschlandfunk Nova meinte, eigentlich ist ohne die Show Bonaparte nur die Hälfte. Hat er recht oder ist es eine Frechheit?
Ich glaube, er hat recht und es ist eine Frechheit. Das kommt darauf an, wie man es sehen will. Es gibt Menschen, denen bedeuten wahrscheinlich die Texte viel und sie sparen sich einen Psychiater, indem sie Bonaparte hören. Es gibt wahrscheinlich Leute, die können mit der Musik nichts anfangen oder finden, wie ich oft in der Presse lese, bei den Texten geht es um nichts. Da muss ich natürlich voll lachen, weil ich kenne nicht einen Song, der um nichts geht bei Bonaparte. Im Gegenteil, aber ich finde es lustig. Die dann aber an eine Show kommen und halt wissen, ey, ich kann mich einfach gehen lassen und es ist einfach egal, was hier passiert und es ist befreiend. Ich würde behaupten, wenn man die Musik jetzt so kleinredet, dass man wahrscheinlich unterschätzt, wo die wahre Kraft doch liegt am Ende des Tages. Ich glaube, die Musik ist schon immer noch das treibende Element und der Kern des Bonapartischen Lebensgefühls. So.
Punkt. Eat this. Deutschlandfunk Nova Musikredaktion. Optik ist nicht alles, auch bei Bonaparte nicht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Bis heute habe ich nicht an Freitag, den 13. geglaubt, beziehungsweise das Pech, das man da haben soll. Und dann kurz bevor ich heute in den Sender hierher geradelt bin, wäre meine Toilette beinahe übergelaufen. Gurgel, Gurgel, Wasser nähert sich dem Rand und bleibt Gott sei Dank kurz vorher stehen. Glück gehabt, doch keine Überschwemmung und das am Klischee Unglückstag. Eine, die findet, wir sollten uns viel mehr mit solchen kleinen Glücksmomenten im Alltag beschäftigen, ist Gina Schöler. Sie hat das Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. In Form eines Uni-Projekts, muss man dazu sagen. Mit der Kampagne hat sie ihren Abschluss gemacht und ist heute immer noch amtierende Glücksministerin in Deutschland. Und als solche haben wir sie im glücklich machenden Italienurlaub erreicht.
Ja, ich bin tatsächlich mitten im Nirgendwo und das ist Glück pur. Mitten in der Natur, absolute Stille und Abschalten im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl.
Warum macht dich das glücklich?
Naja, weil der Trubel im Alltag dann doch manchmal überhand nimmt und dann versuche ich mir mal kleinere, mal größere Auszeiten immer wieder zu gönnen, um die Batterie zu laden und neue Ideen zu spinnen. Ne? Dass, wenn meine Batterie leer ist, wie soll ich dann Glück nach außen tragen? Ne? Deswegen ist mir das immer sehr, sehr wichtig. Stichwort Selbstfürsorge. Ne?
Selbstfürsorge. Wie schaffst du das, dass du dich nicht auf so kleine Malessen konzentrierst, wie jetzt so ein überlaufendes Klo oder vielleicht irgendwie einen depperten Autofahrer, der einem als Fahrradfahrer zu nahe kommt. Wie macht man das, das auszuschalten und stattdessen das Glück im Kleinen zu sehen?
Also ich muss dazu sagen, es gelingt mir auch nicht immer 100% das auszuschalten. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Also ich fluche auch gerne mal herzlich mit dem ganzen Organ, gerade beim Autofahren. Aber ich muss sagen, das hat sich im Laufe der Jahre, ich bin jetzt ja mit dem Ministerium schon seit 6 Jahren unterwegs, hat sich das schon sehr geändert, dass ich eben genau merke, hoppla hoppla, was, in welche Strukturen verfalle ich denn da zurück? Und letztendlich ist es ja meine Lebensenergie, die da flöten geht, wenn ich mich über irgendwelche Sachen aufrege. Und das ist dann eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ist es das jetzt wert? Ich bin zudem mit dem Spruch von meinen Eltern aufgewachsen, change it, leave it or love it. Also kann ich was verändern? Kann ich die Sache hinter mir lassen oder kann ich sie akzeptieren und annehmen? Ne? Und das erleichtert sehr, sehr viel, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn man nicht das Glück hatte, mit so einem Spruch aufzuwachsen, wie kommt man dann aus solchen blöden Situationen raus? Was wäre dein Tipp? Für mehr Gelassenheit ist es ja am Ende, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also es ist letztendlich alles Gelassenheit. Und wenn man merkt, irgendwie da kommt ein bisschen Wut oder Rage oder Ärgernis oder Genervtheit in einem hoch, dann ist mein persönlicher Tipp, den wende ich an, keine Ahnung, ob er allgemeingültig ist, aber erstmal zweimal tief ein- und ausatmen und dann sehen manche Situationen schon wieder ganz anders aus, gerade wenn es um zwischenmenschliche Sachen geht. Ne? Da ist ja diese Übersprungshandlung zwischen Aktion und Reaktion manchmal sehr impulsiv und kurz und wenn man da mal ganz kurz innehält und sich fragt, okay, lohnt sich das? Kann ich das Ganze entschärfen? Kann ich das sogar vielleicht ins Positive umwandeln? Dann kann das Wunder bewirken. Aus eigener Erfahrung unterschreibe ich das.
Machst du irgendwelche Entspannungsübungen, Yoga oder meditierst du oder rennst du Marathon oder sowas?
Also, naja, Achtsamkeit, Meditation, ich weiß, das ist in aller Munde.
Ja.
Ich hab's für mich noch nicht in der offiziellen Form entdeckt. Ich interpretiere das auf meine Art und Weise. Bei mir ist es dann manchmal ein langer Spaziergang mit meinem Hund. Wenn du schon hier Marathon ansprichst, ich habe diese Wikingerläufe für mich entdeckt, wo man durch Matsch durchrennt und mit Freunden über Hindernisse klettert.
Das habe ich lustigerweise schon öfter gehört, dass das irre glücklich macht, wenn man da so dreckig am Ende ankommt, weil das vielleicht einen auch so ein bisschen in die Kindheit zurückkatapultiert, oder?
Ja, oder in die Steinzeit.
Oder
aber das ist gerade so die Sachen, die ich jetzt mitmache, das ist dann kein Wettbewerb, sondern wirklich. Also es ist keine Competition, sondern eine Challenge, sagen sie, glaube ich, dazu. Also man hilft sich gegenseitig und dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Erfolgserlebnisse und dann auch gleichzeitig durch den Matsch schrauben, sich dreckig machen. So die ganzen Großstadtkinder, die freuen sich da echt mal wieder. Ja, also ich versuche halt diese Meditationsmomente alltagstauglich runterzubrechen und einfach bewusst gewisse Handlungen zu machen und nicht runterzufahren, ne? Ohne dass man da jetzt sich da wieder einen Druck aufbaut, dass man jetzt hochgradig meditieren muss.
Wie wird man glücklich? Einfache Frage, schwierige Antwort. Geben viele Leute viel Geld aus für Seminare, für Coaches, für Reisen, für Unterhaltungselektronik, weil sie denken, das mache sie alles glücklicher. Dabei bräuchte es vielleicht einfach nur ein Schulfachglück, sagt die selbsternannte deutsche Glücksministerin Gina Schöler.
Ja, ich meine, das ist ja letztendlich, ob das jetzt das Schulfach ist oder bei mir die Wochenendseminare oder die Workshops in den Firmen, letztendlich ist es ja ein kleines Training. Ne? So, es ist oftmals ein Wahrnehmungstraining. Was tut mir gut? Was kann ich besonders gut? Wie kann ich diese Stärken einsetzen? Wie kann ich mich, um meine Mitmenschen kümmern? Ne? Und da geht es erstmal viel darum, gewisse Dinge wieder zu reflektieren und rauszukramen, was wir so im Eifer des Gefechts im Alltag oftmals so aus den Augen verlieren. Und was jetzt da im Schulfach auch gemacht wird, das kann man vielleicht auch sogar bezeichnen als in die Praxis umgesetzter Ethikunterricht. Ne? Also ganz viel, was Achtsamkeit im Miteinander, Kommunikation, Wertschätzung angeht. Also es ist super, super wichtig. Und ja, da kann man jeden Tag trainieren, im Kleinen wie im Großen.
Und das ist wahrscheinlich auch, das hört nie auf, nehme ich an. Ne? Nur weil man einmal Abitur oder mittlere Reife gemacht hat, ist man nicht...
Nee, also Glück ist zeitlos und alterslos und das macht es ja eben auch so spannend. Ich werde ja immer gefragt, ist es nicht langsam leid nach so vielen Jahren Vollzeitglück? Und
was ist denn
so
das für eine bescheuerte Frage? Entschuldigung.
Es ist so dermaßen spannend und man hört nie auf zu lernen. Ich lerne ja auch jeden Tag von Neuem. Ich bin mit so vielen Menschen unterwegs und das ist so individuell die Sache mit dem Glück. Ich staune immer wieder, was ich alles Neues dazu entdecken kann.
Deine Idee des Glücksministeriums, jetzt können wir es ja endlich auflösen, ist ja eine Kunstaktion sozusagen, die schon eine ganze Weile läuft. Aber es gibt in der Welt tatsächlich auch wirklich ein Glücksministerium in Bhutan. Wie lange, bis dieses Land hier, Deutschland, auch beglückt wird mit einem Glücksministerium?
Wie lange es bis dahin dauert, meinst
du?
Ach naja, da bin ich vielleicht die falsche Ansprechpartnerin. Da müsstest du immer die Frau Merkel fragen. Ne?
Na, du hast zumindest schon mal eine Website, die verdammt ähnlich aussieht wie die ganzen offiziellen Seiten.
Mit einem gesunden Augenzwinkern. Nee, aber ich sehe schon immer mal wieder Tendenzen, gerade auf der Regierungsebene, dass zumindest irgendwie Interesse da ist, dass das Thema ganz interessant beäugt wird. Da gab es ja auch die Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland. Es gab die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und dergleichen. Mit der finalen Umsetzung, naja, da stehe ich dann dahinter, dass dann so langsam auch mal was in die Praxis umgesetzt wird. Ne? Dafür trete ich ein, beziehungsweise ich sage, lass uns doch lieber unser Bruttonationalglück selber erarbeiten, anstatt dass wir darauf warten, dass es jemand anderes in die Hand nimmt. Ne? Jeder von uns bringt seinen Teil mit rein in unser Topf und dann brauen wir unser Glücksrezept eben selber und warten nicht darauf, bis der Staat sich darum kümmert.
Und was fehlt dir noch zu deinem ganz persönlichen Glück heute an deinem Urlaubstag irgendwo in Italien?
Also die Flasche Roséwein, die steht schon kalt. Nein, ich bin hier wirklich wunschlos glücklich. Und wenn es kulinarisch was super Gutes auf dem Tisch gibt und ich früh ins Bett kann, das genieße und zelebriere ich im Urlaub total, dann ist fast alles perfekt, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Dann schlaf gut, Gina Schöler.
Dankeschön.
Danke dir. Ja, die selbsternannte Glücksministerin Deutschlands, Gina Schöler. Wir haben sie in ihrem Italien-Urlaub erreicht und gefragt, wie wird man eigentlich glücklich?
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Fleisch, Fleisch, Fleisch und ein bisschen Eiwa dazu. Das ist klischeemäßig die kroatische Küche und das stimmt leider nur so halb. Wird uns gleich Ivana Frank verraten, kroatienstämmige Foodbloggerin, denn es gibt nämlich in Kroatien in der Küche auch noch Brot.
Mein Vater isst Brot auch zu Pasta. Er sagt, er wird von der Pasta nicht satt.
Genau mein Ding. Pasta mit Brot. Was die kroatische Küche gerade im Hinblick auf das WM-Finale am Sonntag sonst noch so kann, das habe ich Ivana Frank gefragt. Sie bloggt nämlich auf balkanizeyourkitchen.de über Essen aus der Region, aus der ihre Eltern kommen. Und sie sagt, logisch hat Kroatien eine eigenständige Küche.
Oh ja, es gibt eine eigenständige kroatische Küche. Sogar unterschiedliche Regionen haben ihre unterschiedliche Küchen. Und da kann man wirklich eine Vielfalt an gutem Essen finden, nicht nur Fleisch. Aber Fleisch ist immer noch sehr, sehr beliebt.
Welches
Vielleicht
Fleisch?
Vielleicht nicht den Lamm zu einem Teil, aber nicht so sehr wie Schwein. Also das berühmte Schweinchen vom Spieß ist immer noch sehr, sehr beliebt. Puristisch zubereitet, vielleicht sogar selbst Spieß gedreht. Vielleicht hat man ja so einen Grill zu Hause, kann oft passieren in Kroatien. Mhm. Und natürlich ist nicht nur Fleisch das, was angesagt ist in Kroatien. Natürlich an der Küste wundervoller frischer Fisch. Und etwas ist ganz wichtig in der kroatischen Küche, und zwar ganz, ganz reduziert werden Kräuter oder gar Gewürze verwendet. Weil man sagt, das Produkt steht im Vordergrund und wenn es ein gutes Produkt ist, wenn es auch nur eine richtig schöne sonnengereifte Tomate ist, dann kommt einfach nur Salz dran, vielleicht etwas Pfeffer, maximal vielleicht ein bisschen Petersilie und das war's. Weil man behauptet, dass es einfach sonst den Geschmack verdirbt.
Was ist mit solchen Sachen wie Knoblauch?
Oh ja, den darf man nicht vergessen.
Mir war da so, als gäbe es da viel.
Ja.
Warum angesagt. Zögerst du da so?
Nein, ich habe gerade nur Bilder vor Augen gehabt und wie viel zum Beispiel meine Familie so an Knoblauch, wenn Familienabend mit Freunden und Grillen ist und Fisch und allem drum und dran, da wird sehr, sehr viel Knoblauch verwertet. Da hast du auf jeden Fall recht.
Was sind denn bestimmt? In Deutschland sagt man ja die Sättigungsbeilage. Da gibt es denn Kartoffeln in Brandenburg oder in Bayern gibt es vielleicht oder in Schwaben gibt es irgendwelche Spätzle. Was kommt da bei den Kroaten auf den Teller neben dem Fleisch oder dem Fisch?
Brot.
What?
Es ist ganz lustig, aber am Balkan insgesamt und auch in Kroatien ist man besessen von Brot und von Teigigen.
Was für Brot?
Also es ist jetzt nicht diese Vielfalt an Brot, die wir hierzulande haben. Oftmals ist es doch das Selbstgebackene von der Oma, wenn man Glück hat. Aber man kauft dann eher so, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen spongy, also ein bisschen schwammiges Weißbrot, was man oft bekommt. Aber die Kroaten sind verrückt nach Brot. Also mein Vater, selbst ein Kroate, der isst Brot auch zu Pasta. Weil er sagt, er wird von der Pasta nicht satt, wenn er kein Brot hat.
Ja, Kohlenhydrate satt. Einfach rein damit, damit es auch richtig anhält. Also so ein richtig ordentliches Weißbrot oder gibt es auch sowas wie Vollkornbrot oder irgendwie sowas manchmal?
Doch, vermehrt natürlich auch. Aber man geht jetzt auch wieder zurück wegen der gesundheitlichen Aspekte auch wieder zu Vollkornbrot. Und es kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber, aber Fleisch wird nicht nonstop gegessen. Also im Alltag habe ich festgestellt, kommt es mir so vor, als würden die Menschen unter der Woche viel mehr Gemüse essen und weniger Fleisch. Mhm. Vor allem viel mehr Gemüse, wie wir hier essen vielleicht sogar.
Du und ich, wir kommen beide aus Oberbayern. Da ist sozusagen das große Streetfood ist die Leberkässemmel, also die Fleischkäsesemmel. Mhm. Was ist so das Äquivalent in Kroatien?
Hui, das ist ja eine gute Frage.
Cevapcici auf die Hand?
Ja, man kann natürlich, also so um 2 Uhr nachts, wenn man torkelnd vom Fußballspiel nachfeiern, dann zu dem nächsten Burgerbude geht, dann gibt es schon sowas wie Pleskavica Burger oder ähnliches. Und Cevapcici werden in Kroatien auch gemacht, ja. Aber die Kroaten sehen schon ein, dass die großen Cevapcici-Könner in Bosnien angesiedelt sind. Aber Pleskavica und los geht's.
Los geht's. Du hast jetzt schon erwähnt, das Feiern nach dem Fußballspiel. Am kommenden Sonntag ist das Finale. Was kommt da Kroatisches bei dir auf den Tisch? Guckt ihr das Spiel zusammen in trauter Runde mit einem Schwein auf dem Spieß?
Ich glaube, mit dem Schweinchen haben wir ein Problem mit den Nachbarn hier.
Moment, du bist in Bayern. Das ist Spanferkel. Ist doch auch nichts anderes, oder?
Bei uns ist Spanferkel in Kroatien ist da schon ein ausgewachsenes Tier. Es ist ein bisschen größer. Weil man übertreibt immer. Das passt auch zu den Kroaten.
Und was machst du am Sonntag?
Am Sonntag werde ich auf jeden Fall mit der Familie schauen. Und es gibt meinen Lieblingsfisch vom Grill, so ein bisschen Adria-mäßig. Und zwar, ich liebe Makrele. Und wenn die richtig gut ist und richtig frisch ist, dann kommt nur Olivenöl, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer dran, Zitrone. Und dann ist man glücklich. Und dann gibt es bei mir auf jeden Fall am Sonntag einen Fisch.
Also was Leichtes, egal ob Kroatien verliert oder gewinnt gegen Frankreich im WM-Finale. Ivana Frank war das. Sie bloggt unter balkanizeyourkitchen.de.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Der bekennende Star-Wars-Verehrer und bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, 51, hat in seinem Büro in der Staatskanzlei eine dazu passende Tasse und daheim in Nürnberg weitere Fanartikel. Heute habe ich einen Keller voller Lichtschwerter, weil ich immer wieder eins geschenkt bekomme, sagte Söder dem in Ingolstadt am Samstag erscheinenden Donaukurier. Bettwäsche mit Motiven des Science-Fiction-Klassikers habe er im Gegensatz zu anderen Fans aber nicht. Dafür wäre ich wohl etwas zu alt. Söder ist nach eigenen Worten seit der 5. Klasse Verehrer der US-Weltraumsaga um die Jedi-Ritter und den fortwährenden Kampf von Gut gegen Böse. Den ersten Film habe ich 8-mal im Kino gesehen, betonte er. Seine Lieblingsfigur sei der kleine grüne Jedi-Meister Yoda, weil man den total unterschätzt und weil er eine unglaubliche Beweglichkeit an den Tag legt. Er steckt manchmal mehr hinter den Leuten, als man glaubt, sagte Söder. Ein entsprechendes Kostüm für Fasching komme aber nicht in Frage. Für Yoda bin ich zu groß, sagte Söder.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.